Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Martina Steinberkova. Zuerst bringen wir die Nachrichten. Im ersten geheimen Wahldurchgang ist keiner der beiden Kandidaten für den Posten des Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses gewählt worden. Der Kandidat der Sozialdemokraten, Lubomir Zaoralek, erhielt nur 99 Stimmen, also um 2 Stimmen weniger, als er brauchte. Sein einziger Gegenkandidat, Václav Klaus, der Chef der Demokratischen Bürgerpartei UDS, bekam 76 Abgeordnetenstimmen. Das Wahlresultat wurde offiziell vom Chef der Wahlkommission, Pavel Hojda, bekannt gegeben. Der zweite Wahldurchgang wird in den nächsten Minuten stattfinden. Der Rat der Tschechischen Nationalbank ist heute zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über Währungsfragen zu beraten. In einem Standpunkt des Bankrates, der von der Nachrichtenagentur ČTK veröffentlicht wurde, hieß es, die Zentralbank beobachte mit Beunruhigung die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen und sei bereit, entsprechende währungspolitische Maßnahmen zu treffen. Der Kronenkurs ist in der letzten Woche rasant gestiegen und erreicht am Mittwoch die Rekordhöhe von 28,85 Kronen für einen Euro. Heute Mittag ist die Krone wieder schwächer geworden und der Kurs betrug 29,19 Kronen für einen Euro. Das neue tschechische Kabinett von Wladimir Špidla erwartet zwar keine einfache Zeit, aber die Chance, dass das Kabinett die ganze vierjährige Legislaturperiode überstehen wird, ist bestimmt nicht gering. Dies erklärte der Chef der Meinungsforschungsagentur TNS Faktum, Jan Herzmann, im Gespräch für die heutige Ausgabe der slowakischen Tageszeitung Pravda. Herzmann zufolge haben die Verhandlungen zur Regierungsbildung nicht nur gezeigt, dass Špidla in der Lage ist, Kompromisslösungen zu finden, sondern auch die verhältnismäßig große Bereitwilligkeit aller drei politischen Parteien bestätigt, diese Kompromisslösungen zu akzeptieren. Die Vizechefin der Sozialdemokraten Maria Součková, die im neuen Kabinett den Posten der Gesundheitsministerin bekleiden soll, möchte an die Arbeit ihres Vorgängers im Amt Bohumil Fischer anknüpfen. Sie erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, sie habe vor, die Entlohnung der im Gesundheitswesen Beschäftigten weiterhin zu erhöhen und die Stellung der Patienten zu stärken. Součková verfügt schon über ein Mitarbeiterteam für die Arbeit im Gesundheitsressort. Die nationale Frage, die in Mitteleuropa wieder diskutiert wird, kompliziert die Rolle Deutschlands in dieser Region. Die schrieb Helle Grabe vom Londoner Zentrum für Europäische Reform, CIA, in einer Analyse der jetzigen nationalistischen Welle in der mitteleuropäischen Politik. Ihren Worten zufolge soll die EU den Erfolg in Mitteleuropa wiederholen, den sie bei der Beseitigung der alten Spannungen im deutsch-französischen Grenzgebiet erreichte. Grabe ist der Meinung, dass der Aufschwung des Nationalismus durch die Wahlen in Ungarn, Tschechien, Deutschland und in der Slowakei hervorgerufen worden sei und dass sich die Lage wieder beruhigen und die EU-Erweiterung möglich sein wird. Sie räumte jedoch ein, dass die formale Versöhnung zwischen den Regierungen zu einer vollständigen Versöhnung zwischen den Völkern nur langsam führen wird. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho führt sie jetzt Jitka Mladková.
Tagesecho.
Nur ein wenig gefeiert, aber viel mehr gearbeitet hat am Mittwoch die tschechische Regierung auf ihrer letzten Sitzung in Kolodje bei Prag. Selbstkritik in Bezug auf das Wahlergebnis gab es am Mittwoch auf einem Treffen der UDS-Führung zu hören. Präsident Václav Havel war wieder einmal auf Reisen durch die Republik und diskutierte mit Landwirten über die Zukunft der ländlichen Regionen. Das sind, liebe Freunde, die Hauptthemen im heutigen Tagesecho. Zum letzten Mal ist das Kabinett des scheidenden Premiers Miloš Zeman am Mittwoch zusammengekommen. Auf Schloss Kolodje bei Prag verhandelte es über stolze 35 Punkte. Danach verkündete Regierungssprecher Libročík, jetzt stehe nur noch die Demission des Kabinetts bevor. Silja Schultheis fasst zusammen.
Für die meisten Minister des Zeman-Kabinetts war die Zusammenkunft auf Schloss Kolodje tatsächlich die letzte. In das neue Kabinett wechseln aus der alten Garde lediglich Innenminister Stanislav Gross, Kulturminister Pavel Dostal, Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík und der ehemalige Finanzminister Jiří Rusnok über, der künftig das Ressort Industrie und Handel leiten wird. Besonders schwer nahm seinen Abgang Umweltminister Miloš Kušvart, der sich in den vergangenen Tagen bereits mehrfach darüber empört hatte, dass er seinen Posten nicht weiter bekleiden darf. Trotz des umfangreichen Programms dauerte die letzte Kabinettssitzung nur 3 Stunden. Kein Vergleich zu den üblichen Sitzungen, für die die Minister mitunter 5-mal so viel Zeit zu veranschlagen hatten. Auf der Tagesordnung standen diesmal unter anderem Berichte über die Kinderprostitution im Grenzgebiet, über Extremismus und innere Sicherheit. Hier kommt das Innenministerium in dem von ihm vorgelegten Papier zu dem Schluss, dass die Kriminalität im Vergleich zum Vorjahr um gute 8% gesunken ist. Dazu führte Regierungssprecher Libor Rocek aus:
Der Vývoj kriminality zůstává podstatně ovlivněn kriminalitou na území hlavního města Prahy.
Diese Entwicklung der Kriminalität bleibt wesentlich beeinflusst von der Kriminalität in der tschechischen Hauptstadt Prag, auf die langfristig 28% aller registrierten Straftaten in der Tschechischen Republik entfallen. Und das trotz der Tatsache, dass wir hier bereits das zweite Jahr den größten Rückgang an registrierten Straftaten im Vergleich zu allen anderen Kreisen der Tschechischen Republik beobachten.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt der letzten Kabinettssitzung war beispielsweise die vielfach kritisierte Transformation der Tschechischen Bahn. Hier verabschiedeten die Minister ein Statut für die neue Aktiengesellschaft Tschechische Bahn, die ab Anfang nächsten Jahres ins Leben tritt. Und nach der Sitzung durften sich die Minister dann endlich auf ein feierliches Mittagessen in den Räumlichkeiten des Schlosses freuen. Bleibt hinzuzufügen, dass das neue Kabinett des künftigen Premiers Wladimir Spidler voraussichtlich am 15. Juli von Präsident Václav Havel ernannt wird.
Eine eigentlich nicht besonders bemerkenswerte Tagung von Vertretern der Regionalverbände der Demokratischen Bürgerpartei ODS in Prag wurde am Mittwoch zu einem wahren Ereignis. Der Grund: die ODS-Vorsitzende Václav Klaus analysierte die bei den Abgeordnetenhauswahlen im Juni erlittene Schlappe seiner Partei. Und dabei fasste er sich durchaus auch an die eigene Nase. Olaf Barth berichtet.
Der Herr Professor, wie Václav Klaus von seinen Anhängern hingebungsvoll genannt wird, dozierte und das Fußvolk lauschte und wunderte sich. Eine Ursache für das schlechte Abschneiden seiner Farben sei die relativ erfolgreiche Regierungspolitik der Sozialdemokraten, aber vor allem die nicht überzeugende Öffentlichkeitsdarstellung der ODS. Die Wahlkampagne der CSSD sei einfach besser gewesen, befand Klaus.
Legitimizovali se jako možná vládní strana, která
Sie haben sich als eine mögliche Regierungspartei legitimiert, die bei der Führung des Staates, was auch immer wir darüber denken mögen, ihre Aufgabe auf angemessene Weise gerecht wurde, erkannte der ODS-Chef. Doch wen dieses Lob an den politischen Konkurrenten schon überraschte, der musste bei dem, was noch folgte, geradezu mit den Ohren schlackern. Klaus sah die Schuld an der Niederlage in erster Linie bei dem ODS-Schattenkabinett und somit der Parteiführung, wobei er sich selbst mit einbezog. Der Vorsitzende der ODS habe nämlich nicht überzeugend darlegen können, dass er in der Lage sei, eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden, sagte Klaus an die eigene Adresse gerichtet. Doch nicht alle ODS-Spitzenfunktionäre zeigten sich so selbstkritisch wie Klaus. Der für die wenig erfolgreiche Wahlkampagne verantwortliche Vize-Parteivorsitzende Miroslav Beneš redete sich lieber auf eine Politikverdrossenheit seitens der Bevölkerung aus. Ein weiterer stellvertretender Parteivorsitzender, nämlich Ivan Langer, fand, der Oppositionsvertrag, mit dem die ODS 4 Jahre lang die CSSD-Minderheitsregierung stützte, sei verantwortlich für das missliche Wahlergebnis. Möglicherweise habe man sich aber auch zu sehr auf die Person Klaus konzentriert, deshalb müsse man die anstehenden Personalentscheidungen möglichst frühzeitig treffen, so Langer. Wird da etwa schon am Stuhl gesägt? Wie auch immer, eines dürfte klar sein. Václav Klaus ist noch lange nicht am Ende. Seine Kampfbereitschaft signalisierte er auch durch die Tatsache, dass er sich als Abgeordnetenchef zur Wiederwahl stellte.
Der tschechische Präsident Václav Havel hat am Mittwoch einige Ortschaften im Norden der Tschechischen Republik besucht. Dabei versuchte er unter anderem, die Befürchtungen der tschechischen Landwirte zu zerstreuen. Dagmar Keberlova berichtet.
Der tschechische Präsident Václav Havel besuchte am Mittwoch 3 nordböhmische Gemeinden und sagte auf einem Seminar über die tschechischen ländlichen Gebiete, er glaube, dass die Tschechen die EU-Erweiterung nicht als eine Invasion von Vorschriften und Befehlen, die ihnen auferlegt werden, wahrnehmen sollten, sondern als eine Aufforderung zu eigener Kreativität und zur Entwicklung einer eigenen Identität. Einige der anwesenden Landwirte warfen die Frage nach der Einführung der Produktionseinschränkungen auf. Hierzu meinte Václav Havel, seiner Kenntnis nach wolle die EU auf dem Prinzip der Solidarität und einer gewissen Arbeitsteilung basieren, damit sie sinnvoll als Ganzes funktionieren würde. Noch ein weiteres Ziel hatte Havels Besuch. Dazu mehr von Michal Pospíšil, dem Bürgermeister der Gemeinde Lipčeves, wo das Seminar stattfand.
Účelem bylo samozřejmě touto návštěvou dát do určité míry důraz na konferenci, která se bude konat.
Zweck dieser Reise war auch, auf die Konferenz antlitz unseres Landes hinzuweisen, die im Oktober unter der Schirmherrschaft des tschechischen Präsidenten stattfinden wird. Dieses Seminar war eine Begleitveranstaltung, auf der Meinungen diskutiert wurden.
Der wichtigste Aspekt dieses Seminars war Michal Pospíšil zufolge die Tatsache, dass zum ersten Mal sowohl Bürgermeister vom Lande als auch Landwirte an einen Tisch zusammenkamen, um gemeinsam Probleme zu erörtern. Dem Präsidentensprecher zufolge war die Reise am Mittwoch Teil einer Reihe von Reisen, die der Präsident in seinem letzten Amtsjahr unternimmt.
Wie wir Sie, liebe Freunde, in den vergangenen Tagen wiederholt informiert haben, findet im westböhmischen Kurort Karlovy Vary Karlsbad bereits zum 37. Mal das internationale Filmfestival statt. Im Rahmen mehrerer Sektionen wird hier eine Unmenge von Filmen, die selten auch von weniger bekannten oder sogar ganz unbekannten Filmschaffenden gezeigt. Wenn Sie aber glauben, dass die Entscheidung, einen konkreten Film zu sehen, nur und allein von dem Interesse des jeweiligen Festivalbesuchers abhängt, dann täuschen Sie sich, denn eine Karte für eine Filmvorstellung zu ergattern ist in Karlsbad eben ein Problem. Die enorme Nachfrage des Publikums, namentlich der jungen Zuschauer, übersteigt nämlich vielfach die Kapazitäten der einzelnen Kinosäle. An den Eingängen drängen sich viele, die schon zuvor beim Andrang an der Kasse kein Glück hatten und hoffen, doch irgendwie reinzukommen, bereit, auch auf dem Fußboden zu sitzen. Unsere Kollegin Markéta Maurová ist seit Mittwoch auch dabei. In ihrem Telefonbericht hat sie sich jedoch ausschließlich auf das Programm des 7. Festivaltages konzentriert.
Nicht nur die tschechische Krone, auch der 7. Festivaltag in Karlovy Vary hat am Mittwoch einen Rekord erreicht. Es wurde die Gesamtzahl der akkreditierten Gäste vom letzten Jahr überstiegen, und zwar vor allem dank den überall anwesenden jungen Leuten und Studenten. In den ersten 6 Tagen fanden 308 Filmvorstellungen statt, die von mehr als 85.000 Zuschauern besucht wurden. Und was brachte der 7. Tag? Im Hauptwettbewerb wurden weitere 2 Filme gezeigt. Khaled ist ein kanadischer des Regisseurs iranischer Herkunft Askar Masombagi. Er erzählt über das dramatische Schicksal eines 10-jährigen Knaben, der den Tod seiner Mutter vor seiner Umgebung verheimlicht, denn es ist für ihn unvorstellbar, in einer Ersatzfamilie zu leben. Ich wollte keine Morbidität der Leiche betonen, ich habe keinen Horrorfilm gedreht. Es handelt sich um eine Geschichte der Liebe zwischen Mutter und Sohn, erklärte der Autor. Der 2. im Wettbewerb aufgeführte Film war der ungarisch-rumänische Streifen von Gyula Guyas, Das Licht in deinem Gesicht. Wir wollten keine Illustration, sondern eine visuelle Metapher eines literarischen Werkes schaffen, sagte der Regisseur zu seiner Verfilmung einer Geschichtserzählung. In einem surrealistischen Film schildert er eine Geschichte von 2 Reitern, die aus der Schlacht zurückkehren und in einem zerstörten Dorf Obdach suchen. Sie finden jedoch nur tote oder durch den Krieg ruinierte Leute. In der Sektion der Dokumentarfilme kam am Mittwoch auch das tschechisch-slowakische Schaffen zu Wort, und zwar das Dokument Nicholas Winton, Die Kraft des Guten von Matěj Mináč. Das Schicksal des englischen Kaufmanns Nicholas Winton, der 1939 beinahe 700 jüdische Kinder aus der ehemaligen Tschechoslowakei gerettet hatte, ist hierzulande gut bekannt. Matěj Mináč hat es nämlich bereits früher auch als ein Spielfilm verarbeitet. Und abschließend noch eine Randbemerkung, die jedoch für die Filmfans und Zuschauer hier in Karlovy Vary von großer Bedeutung ist. Nach mehreren tropisch heißen Tagen ist am Mittwochabend ein Gewitter gekommen und hat die heiße Luft ein bisschen abgekühlt. Erfrischt und mit neuer Kraft können nun die Gäste und Zuschauer ihre Aufmerksamkeit weiteren Filmen zuwenden.
Langsame tschechische Justizklage vor Europäischem Gerichtshof. So kurz und bündig gesagt das Thema des folgenden Beitrags. Am Mikrofon ist noch einmal Olaf Barth.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie platzieren Ihren Wagen zwecks Verkauf auf einem Autobazar und dort wird er aufgebrochen und ausgeraubt. Schaden 35.000 Kronen, rund 1.200 Euro. Nun verlangen sie den Wert des Kfz von dem Basarbetreiber, der allerdings nicht zahlen will. Also klagen sie vor dem zuständigen Kreisgericht. Eine Routinesache, normalerweise. Aber dann geschieht das Unglaubliche. Mit dem Fall beschäftigen sich Kreis- und Bezirksgericht mehr als 8 Jahre lang, ohne dass bis heute irgendein Ergebnis vorliegen würde. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das so bald ändern sollte. Unfassbar, sagen Sie? Keineswegs, denn genauso erging es dem heute 55-jährigen Eduard Vitasek aus dem nordmährischen Ostrau. Deshalb zog der tapfere Vitasek Ende vergangenen Jahres vor den Europäischen Gerichtshof. Doch, wie er betont, nicht um der Tschechischen Republik Schande zu bereiten, sondern um solche Missstände ein für alle Male zu beseitigen.
Ich persönlich hätte die Sache schon längst abhaken und sagen können, gut, bin ich halt um eine Stange Geld gekommen, was soll's. Ich mache das eigentlich eher für die Leute, die nach mir kommen. Die zuständigen Behörden müssen endlich was unternehmen, damit so etwas nie mehr vorkommt. Es bereitet mir keine Freude, dass Tschechien wegen mir eine Schande droht. Aber es geht um jene, die in einer ähnlichen Situation nicht die Möglichkeit haben werden, für ihr Recht zu kämpfen.
Auch im Justizministerium hat man Verständnis für das Vorgehen von Herrn Vitasek.
Dieser Ostrauer Fall ist aus menschlicher wie aus professioneller Sicht nicht tragbar. Ich kann allerdings sagen, dass er eine absolute Ausnahme darstellt. Die 8 Jahre sind wirklich unglaublich und deshalb verstehen wir auch das Vorgehen von Herrn Vitasek. Ich muss aber sagen, dass der Fall wirklich sehr kompliziert war und Schuld an den Verzögerungen haben nicht nur die Gerichte,
erklärte die Sprecherin des Justizministeriums Iva Chaloupková.
Und das war's im heutigen Tages-Echo Syrien Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter.
Begegnungen.
Schlendert man durch das Berliner Neukölln, so muss man im Stadtteil Rixdorf unbedingt auch auf einen Ort stoßen, wo sich vor vielen, vielen Jahren Deutsche und Tschechen begegnet sind. Die Zweitgenannten hießen damals eher Böhmen und waren auf der Flucht aus ihrem Heimatland. Der Grund: ihre evangelische Religion, zu der sie sich bekannten und die im katholischen Böhmen nicht akzeptiert wurde. Das war im 17. Jahrhundert. Die Geschichte wiederholte sich im 18. Jahrhundert. Viele Böhmen fanden damals Zuflucht in der Nähe von Potsdam und gründeten hier ihr eigenes Dorf. Nova Ves hieß es zu Deutsch Neudorf. Aus einem besonderen Anlass hat sich dort unser freier Mitarbeiter Julius Eschka kürzlich umgesehen und umgehört und dorthin legt sie jetzt auch Jitka Matkova in der neuen Ausgabe von Begegnungen ein.
Da hölzerne Geselle euch ein Piratenstück, ihr Kindelein. Aber nun will ich mit Bildlein in der Hand euch und dem alten Volk eine Geschichte...
So lustig ging es an einem Juniwochenende in Novabes in Berlin-Babelsberg zu. Als Anlass galt das mittlerweile 10. Weberfest, das an die herkömmliche, zumeist Handwerkerbevölkerung des Ortes auf eine heitere Art und Weise erinnern soll. Seine Teilnehmer wurden zunächst von offiziellen Vertretern begrüßt, allerdings eher informell. So zum Beispiel der Bürgermeister von Babelsberg.
Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum 10. böhmischen Weberfest und ich freue mich, dass so viele gekommen sind und ich wünsche einen vollen Erfolg und gutes Wetter.
Mit dem guten Wetter hat es zwar nicht funktioniert, aber mit dem vollen Erfolg schon. Herzlich grüßen ließ auch der tschechische Botschafter in Berlin, Boris Lazar, durch den neuen Kulturattaché der Botschaft, Frau Veronika Žertová, die seine Absenz auf eine wichtige Mission zurückführte.
Er konnte leider nicht persönlich kommen, weil er sich an einem anderen Ort für die Integration der Tschechischen Republik in die EU einsetzt. Aber hier ist es schon vor ein paar hundert Jahren gelungen. Die Leute aus Böhmen haben sich hier integriert.
Ja.
Auf der Suche nach mehr Informationen zum Weberfest wandte sich unser freier Mitarbeiter Julius Oeschker an einen Sachkundigen, den Pfarrer Stefan Flader, und erhielt eine erschöpfende Auskunft.
Das böhmische Weberfest ist 1993 entstanden. Da hatte die Stadt Potsdam 1000 Jahre ihren Geburtstag gefeiert. Und mit diesem Fest 1993 gibt es hier diese Tradition in diesem alten Stadtteil Nova West. Wir haben seit 1993 versucht, ganz viele Menschen aus Böhmen und aus Mähren hier zu haben. Zum Beispiel eine Zimbalkapelle oder einen entsprechenden Gastronomen, der hier uns tschechische Knödel bringt. Oder die Gruppe Naratak, die böhmische Musik hört. Böhmische Musik aus dem Mittelalter bringt Puppenspieler, Künstler unterschiedlichster Güte. Und wir sind sehr froh, dass es ganz viele tschechische Staatsbürger gibt, die hier auch präsent sind. Böhmisches Kristall war schon hier, Menschen, die also im Glas geblasen haben, und auch viele andere Künstler und Gewerke. Und insofern gibt es eine gute und lebendige Beziehung zu Tschechien. Auch der Staatspräsident Havel hat hier schon einmal in Nova West einen Besuch gemacht. Da haben wir uns sehr gefreut. Im Jahre 2001 hat er diesen Platz und diese Kirche auch besucht und hat eine halbe Stunde sich mit dieser Kultur von Nova West auf vertraut gemacht.
Gibt es noch ähnlich wie in Rixdorf Nachfahren von den ursprünglichen Webern?
Rixdorf hatte den Vorteil, dass es eine tschechische Kultur bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte, wo auch die Tagebücher der Menschen noch tschechisch geschrieben sind. Die Kultur hier ist 1810 abgebrochen. Da gab es bis 1810 den Prediger, den Lehrer und öffentliche Einrichtungen, die beide Sprachen können mussten, Tschechisch und Deutsch. Und seitdem haben sich die tschechischen Menschen 1810 hier assimiliert. Und da sind, glaube ich, die echten Wurzeln von Familien auch ein Stück weit verloren gegangen. Und das war hier eher eine Handwerkerkultur, von daher war sie sehr flexibel und sehr ambivalent. In Rixdorf war es eher eine bodenständige Bauernkultur und von daher kann man sie auch jetzt noch dort spüren.
Herrn Pfarrer Flader muss ich ein bisschen korrigieren. Václav Havel besuchte Nova West während seines Staatsbesuches in Deutschland bereits im Jahre 2000. Die von ihm erwähnte Kirche wurde 1753 auf Veranlassung des preußischen Königs Friedrichs II. Erbaut und den hier angesiedelten Weberfamilien zur Verfügung gestellt. Und den, wie er sagte, entsprechenden Gastronomen hat man in Herrn Bieler gefunden. Und er hatte mehr als nur böhmische Knödel im Angebot. Wie hat es ihm nach Babelsberg Nova West verschlagen?
Ja, das war ganz einfach, weil ich in Nähe von Cottbus betreibe ich einen böhmischen Rasthof, also original tschechische Gaststätte. Und da ist durch Zufall einer von Babelsberg vorbeigefahren, war als Gast bei uns und da sind wir angesprochen worden, ob wir hier die böhmische Küche bei dem böhmischen Weberfest nicht präsentieren wollen.
Das sind also Rezepte noch aus der Zeit von Comenius?
So ungefähr, ja. Ein bisschen verbessert schon.
Sind da schon die EU-Richtlinien eingebaut?
Auf die achten wir grundsätzlich, aber bei uns gibt es keine Zusatzstoffe und nichts, bei uns wird noch richtig gekocht.
Also richtig Schweinefleisch mit Kraut und Knödel.
Genau so, richtige Semmelknödel haben wir hier, Sauerkraut, Schweinebraten, geräucherte Schweinenacken, Gulasch.
Sind Sie schon öfters hier gewesen oder ist das erste Mal?
Nee, wir sind zum fünften Mal schon hier. Das fünfte Jahr, wo wir hier die böhmische Küche präsentieren.
Also, wer bisher noch nicht beim böhmischen Weberfest in Babelsberg Nova West war, der muss einfach hin. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 10 Jahren, so lange und noch länger wollen wir hoffen, bleibt das Fest bestehen und mit ihm auch der gute Anlass, sich einander zu begegnen. Und mit dieser akustischen Grußkarte beenden wir für heute unser Treffen bei Begegnungen, einer Sendereihe, die Sie, liebe Freunde, falls Interesse besteht, jeden Donnerstag in unserem Programm verfolgen können. Am Mikrofon verabschiedet sich Jitka Matkova. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Sirku v zubech, krempu do čela a pota zbuchřela mi vrázky nedělá.
Jen tou svou sirkou škrtně, jak se hořejem, až překryje nás zem.
tak už se neškrtne.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má, jsem pak lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem.
Vysvědčený pohlednici zbrem a proti pihlám krem, teď co s nimi čert je ven.
Ten čert sám brzo zjistí, že má podpaží, moc těžké závaží a někde v poli rozpaží.
Má lásku, jen ty smíš kázat mě nad hrobem. Má, jsem tak buď lehká, bude mi lehká zem. Tak dobré ráno, milé, myši kostelí, tak ať vám chutná klid, že křídel andělský.
A dobrý večer, slovo, která myší, až si zali, my vzali, zavčas pali, Jářko, to si píš. Má lásko, jen ty smíš kázat jim nad hrobem. Má, zem nebude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.